Schön, euch alle zu sehen. Also zwischen den Jahren besteht ja die fröhliche Gefahr, abzutauchen. Ich habe das auch versucht, ich habe mir Urlaub genommen, aber dann fiel dieser Sonntag mitten rein. Deswegen weiß ich nicht, wie ich mich jetzt so richtig fühlen soll. Im Urlaub oder nicht? Am besten, ich nehme mal wahr, dass ich als Auf der Höhe im Fürstentum bin. Ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit in eine zurückliegende Zeit. Erstes Jahrhundert nach Christus. Eine kleine Christengemeinde trifft sich irgendwo in Kleinasien und man liest miteinander aus dem Evangelium nach Matthäus. Und da hören wir einfach mal mit. Wenn das Himmelreich kommt, wird es 10 Brautjungfern gleichen. Sie nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus zum Haus der Braut. Sie wollten den Bräutigam empfangen. 5 von ihnen waren dumm. Die anderen waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf: Seht doch, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, wir wollen ihn begrüßen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die Klugen antworteten: Das geht nicht. Das Öl reicht nicht für uns und für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst Öl. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm nach Haus, wo die Hochzeit gefeiert werden sollte. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Aber der Bräutigam antwortete: Amen, das sage ich euch. Ich kenne euch gar nicht. Bleibt also wach, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Also das Auffallendste ist ziemlich auffallend. Da feiert einer eine Hochzeit. Und in der kleinen Christengemeinde damals denken sie an die unterschiedlichsten Hochzeitsbräuche, die es bei ihnen in der Gegend so gab. Sie lesen von Brautjungfern und ihnen ist klar, das sind 12 bis 14 Jahre alte Mädchen. Und die Fackeln, Das sind keine Mac-Lights, sondern das sind Gefäßfackeln. Also das sind Stangen, an denen aufgesteckte Gefäße waren, in denen ölgetränkte Lappen steckten. Brenndauer von 2 Stunden. Hatten sie alle auch zu Hause. Sie lesen von Zähnen. Das ist auch klar, finden Sie. In solchen Geschichten von Jesus sind die Zahlen immer von Bedeutung. 10, so denken Sie, damit sind alle gemeint. 10 ist eine von den Vollzahlen. Alle nehmen Fackeln mit und gehen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. Aber dann wird direkt gesagt, die eine Hälfte der Mädchen war klug und die andere Hälfte dumm. Und alle in der Gemeinde sind voll da. Allen ist klar, die eine Mädchengruppe ist vorbildhaft klug und die andere Hälfte dient quasi als abschreckendes Beispiel. Und dann lesen Sie, worin die Klugheit und die Dummheit bestand. Die einen nehmen zusätzliches Öl mit, die anderen nicht. Okay, das scheint ja nicht kompliziert zu sein. Dann heißt es, der Bräutigam verspätet sich. Und jetzt spitzen alle in der Christengemeinde die Ohren. Da verzögert sich jemand. Ah, das kennen Sie. Das kennen Sie. Für Sie verzögert sich nämlich auch jemand. Der wiederkommende Herr. Und Sie denken weiter, der Bräutigam, der sich auch verspätet, das klingt verflixt nach dem wiederkommenden Herrn. Und Sie merken, okay, das könnte eine typische Jesusgeschichte sein. Vordergründig geht's um die Hochzeit. Aber eigentlich geht's ihm um was anderes. Mal sehen, mal sehen. Und es fängt an zu rattern. Okay, die Gesamtheit der Mädchen ist dann die ganze Jesusgemeinde. Also alle Christen. So denken Sie sich das. Ist ja die Vollzahl. Und Sie sind als kleine Gemeinde dabei. Na und wir heute auch. Und nun heißt es, dass alle Mädchen müde werden. Und dass sie dann einschlafen. Die Gemeindeglieder schauen sich alle an und nicken zueinander und sagen, jo, einschlafen, auch in der Gemeinde, kennen wir. Kennen wir. Auch wir sind schon mal in der Nachfolge Jesu eingeschlafen. Sind schon müde geworden. Und ein Älterer meint, von der ersten Generation von Christen schlafen manche echt ein, also sie sterben tatsächlich. Und Jesus, der Herr, der ist immer noch nicht wiedergekommen. Und das nagt so langsam. Aber sie halten für sich fest, man darf schon mal müde werden, gerade jetzt in dieser Zeit. Das darf passieren. Und dann lesen Sie weiter von diesem Ruf. Der Bräutigam kommt mitten in der Nacht. Und jetzt wird es spannend. Den einen fehlt Öl und die anderen wollen nichts abgeben. Bleibt der Versuch, noch welches zu kaufen. Und dann ist der Bräutigam da. Und die klugen Mädchen ziehen mit ihm ins Haus, in dem dann gefeiert wird. Party, orientalische Party, mehrtägig. Und hinter ihnen wird die Tür geschlossen. Jetzt ist die Gemeinde voll da. Alle schauen sich mit großen Augen an und sagen, hey, das geht nicht. Da stimmt was nicht. Das gibt's nämlich gar nicht. Eine Hochzeit, das ist eine offene Feier. da feiert das ganze Dorf. Da kommen auch die, die man gar nicht eingeladen hat. Ja, da wird keine Tür zugeschlossen. Was ist das denn für eine Story? Steht die wirklich da drin? Und sie merken, es geht also entweder um eine ganz, ganz komische Hochzeit oder es geht um was ganz, ganz anderes. Und langsam dämmert es so. Hier scheint vielleicht der wiederkommende Herr eine Tür zuzuschließen. Und dann lesen sie von den zurückkommenden Mädchen. Sie sprechen den Bräutigam an und sie sagen, Herr, Herr. Und die Gemeinde erkennt, das tut keine Brautjungfer. Also die sind mit dem befreundet, die sprechen den doch nicht mit Herr, Herr an. Wer wird mit Herr, Herr angesprochen? Na, er, der Herr. Und wieder erkennen sie sich selbst in den Mädchen, den Brautjungfern. Alles klar. Die Mädchen sprechen zum Herrn. Und der reagiert auch. Na klar, der sagt, Amen, das sage ich euch. Genau, und das ist wieder kein Stil von einem Bräutigam, das ist wieder der Stil von dem Herrn. Ein Amen zuerst, das war so seine Spezialität, nicht am Ende, ne, Gebetsende, sondern Amen zuerst, wach werden. Jetzt kommt ein Spruch von mir und der Spruch kommt auch, ein richtiger Jesus-Spruch, denn er sagt, ich kenne euch gar nicht. Und das fährt allen in die Glieder. Keiner fühlt sich mehr gut. Was ist das für eine Geschichte? Sie schweigen und sie schauen sich an. Und dann lesen sie den Schluss der Parabel. Und er geht noch mehr unter die Haut. Bleibt wach, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Und was machen sie jetzt? Sie machen das, was sie immer machen. Nach der Lesung des Evangeliums tragen sie alle ihre Gedanken zusammen. Und sie merken, wie Gottes Geist durch das geschwisterliche Gespräch den Sinn der Lehrerzählung ein wenig erhellt. Und sie erinnern sich, in diesem Evangelium haben sie schon Ähnliches vom Reich Gottes gelesen. Nur die werden hineinkommen, die den Willen des Vaters im Himmel tun. Und im Gleichnis von Unkraut und Weizen hatte er auch klar gesagt, dass es im Reich Gottes auch Unkraut gibt. Und ihnen dämmert es. Auch wenn sie an ihre eigene Gemeinde denken, wir sind ein ziemlich gemischter Haufen. Weizen und Unkraut. Kluge und dumme Mädchen. Das könnte tatsächlich so sein. Und dann dieser Spruch von Jesus, auch im gleichen Evangelium. Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Ah. Und sie denken an die, die mit ihnen zusammen in der Nachfolge gestartet sind und die, die sich losgesagt haben von Jesus. Bitter. Aber das hatten sie erlebt. Und davor können sie die Augen nicht zumachen und sie spüren, Jesus will ihnen durch diese Hochzeitsparabel helfen. Er will helfen, durchzuhalten, dran zu bleiben. Und das, was ihnen klar ist, das halten sie nochmal für sich fest. Also bei den 10 Mädchen kommt es auf das richtige Verhalten an. Genügend Öl haben bedeutet wach bleiben. Man kann also müde werden und man darf sogar einschlafen und doch kann man im übertragenen Sinne irgendwie wach bleiben, wenn man sich richtig verhält, wenn man sich vorbereitet. Ja, und wie bereitet man sich jetzt in Sachen Ölvorrat vor? So fragen sie sich. Blöde Frage. Vorher kaufen. Mitnehmen. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Na und jetzt so in echt? Und sie begreifen langsam, für die, die den Willen Gottes jederzeit tun, für die spielt es überhaupt keine Rolle, wann der Herr wiederkommt oder wie sehr er sich verspätet. Denn wer Gottes Willen tut, der hat immer genug Öl, der ist immer vorbereitet. Oh, puh, sagen die Ersten, oh, das klingt aber nicht geschmeidig. Das klingt ein bisschen lang und anstrengend. Einige meinen, da liegt die Latte doch ein bisschen zu hoch. Immer Gottes Willen tun? Aber das hatten sie ja im Matthäusevangelium ganz am Anfang schon gelesen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das war gemeint. Und das zog sich durch alles durch. Was für eine Herausforderung. Viele aus der kleinen Christengemeinde waren motiviert dabei und wollten diese Herausforderung annehmen. Andere, denen man das aber nicht so ansah, die wollten erstmal lieber ein anderes Gleichnis lesen. Einer der Mutigen, der dafür bekannt war, immer so ein bisschen Opposition zu betreiben, der sagte, der verlorene Sohn, lesen wir doch mal die Geschichte von den beiden Söhnen und dem liebevollen Vater. Und er beginnt dabei, sein Lukas-Evangelium zu wedeln. Dann spricht einer es aus. Jesus ist doch bei Matthäus der Immanuel, also der Gott ist mit uns. Wenn Jesus mit uns ist, dann schaffen wir das doch, oder? Gottes Willen tun. Jesus ist mit uns und für uns und nicht gegen uns. Dranbleiben, seinen Willen tun. Na und dann feiern wir mit. So könnte es gewesen sein. Und wir haben das so ein bisschen mitgehört und sind je nach Feeling mitgegangen oder sind unterwegs ein bisschen mehr auf Distanz gegangen. Das ist doch nicht unser Lieblingsgleichnis. Nein, natürlich nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich da schon mal drüber gepredigt habe. Ich finde das sperrig. Dieses Gleichnis, das hat Stacheln. Das piekt. Und ganz ehrlich, Johannes, der liegt mir viel näher. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir haben das. Und das haben wir auch in der Schriftlesung gehört. Haben. Mitfeiern. Die Tür ist ja sowas von offen. Das sehen wir schon. Und wir haben Platzkarten. Aber sicher. So kann Jesus im Johannesevangelium sprechen. Und so sprechen wir es auch nach. Und das ist auch richtig. Aber hier spricht er anders. Darf er das? Können wir das nebeneinander aushalten? Stehen lassen? Im Hochzeitsgleichnis geht es um die Sorge. Um die Sorge, dass Mitchristen im Glauben einschlafen. Es reicht nur noch zum Singen. aber nicht mehr zur Nächstenliebe. Es reicht nur noch zum Bibellesen, aber nicht mehr zur besseren Gerechtigkeit. Und in den Bildern von der Hochzeit, da kann man sich sogar verlieren. Man kann auf Fragen stoßen, um die es gar nicht geht. Werden wirklich nur 5 von 10 reinkommen? Hey, Alter, was ist das denn für eine Quote? 5 von 10? Feiert nachher nur die Hälfte? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Dafür macht ihr so viel Theater und nachher ist nur die Hälfte dabei? Und man spürt, darum kann es gar nicht gehen. Also diese Fährte, die kann es nicht sein. Und die klugen Mädchen, die hätten doch auch ein bisschen fromm sein können, oder? Die hätten doch ausprobieren können, ob Teilen nicht vielleicht doch geht. Hey, das hätte eine klasse Wundergeschichte werden können. Man teilt das Öl und auf einmal ist das Öl im Vorratsgefäß wieder voll da. Hey, das kommt mir sehr bekannt vor. Und dann diese zynische Art der 10 Klugen, schicken die doch mitten in der Nacht zu den Händlern. Und da gab es noch kein Kaufland, der bis 22 Uhr auf hatte. Oder eine Tanke, die rund um die Uhr auf hatte. Sag mal, was ist das denn für ein Spruch? Ja, und mit der Erzählebene kann man auch noch ganz andere Sachen erzählen. Also der Bräutigam, hätte der nicht die Barmherzigkeit Gottes so richtig zum Leuchten bringen können, indem er den dummen Mädchen doch noch die Tür aufmacht und sagt, natürlich kenne ich euch, ich weiß, wie dumm ihr seid. Habe ich trotzdem gern. Und ich war gar nicht überrascht, als ich dann auch las, Mensch, diese Version des Gleichnisses, die hat tatsächlich jemand geschrieben. Und der hat auch Alexis Sorbas geschrieben. Also ein Roman, den ich gar nicht schlecht finde. Und spätestens dann, bei all diesen Gedanken, würde sich vielleicht jemand aus der kleinen Christengemeinde zu Wort melden. Okay. Wir hätten so eine Gleichnisversion auch ganz gut gefunden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir dann wirklich aufgewacht wären. Wenn das Gleichnis so ausgegangen wäre, dann hätten wir uns nicht gefragt, ja, wie händeln wir uns denn mit dem Ölvorrat so durch die Story? Sondern wir hätten uns nach nichts gefragt und um nichts gekümmert. Hätten wir uns nochmal unserer besseren Gerechtigkeit zugewandt? Nein, wir hätten kalkuliert. Egal, was wir tun, der Bräutigam lässt uns rein. Alter, das motiviert zu gar nichts. Couch, sonst nichts. Und ich begreife genau das wollte Jesus mit diesem Gleichnis vermeiden. Ich beginne zu verstehen, Jesus geht es sehr, sehr zugespitzt. Aber sowas von zugespitzt, tatsächlich um das Handeln, keine billige Gnade. Mit der Parabel von den 10 Mädchen wollte Jesus uns nicht unsere Heilsgewissheit verstärken. Er will auch nicht unser Gottesbild korrigieren oder heilen, aber er will uns auch keine Angst vor verschlossenen Himmelreichstüren machen. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Er will bis heute seine Gemeinde, uns alle zum Tun motivieren. Und das in einer Sprache und mit Bildern, die damals wach machten und heute auch. Verstehen wir, worum es Jesus und Matthäus an dieser Stelle geht? Wach bleiben bedeutet Gottes Willen tun. So hast du immer genügend Öl. Wach bleiben, Öl haben, Gottes Willen tun. Taten, die Frieden bewirken. Taten, die gerecht sind. Taten der Barmherzigkeit. Taten, die die Schöpfung bewahren. Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und dann dabei ruhig, richtig müde werden. Jo. Und auch mal einschlafen. Jo. Sogar sterben. Denn nach der Offenbarung werden deine Taten dir folgen und für dich sprechen. Deine Taten. Nicht deine Gebetserhörungen, nicht deine Worte und Gefühle, nicht deine Erfahrungen, deine Taten.